Ja, das ist ein, wie ich finde, sehr herausfordernder Bibelabschnitt, den wir da gerade gehört haben, über diese Frau, diese kanaanäische Frau, die zu Jesus kommt und ihn um Hilfe bittet und Jesus so tut, als wäre er gar nicht zuständig. Ja, ich bin nicht gesandt, oder ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Was kommst du zu mir? Und ich denke, das ist was, was wir doch in der einen oder anderen Weise auch kennen aus unserem Leben, dass wir für ein Anliegen beten und scheinbar nichts passiert. Ne? Und Jesus sich scheinbar so verhält, als geht ihn das nichts an oder als wäre ihm das egal. Und wir dann so das Gefühl haben, ist das noch der Jesus, der mich lieb hat? Ist das noch der Jesus, der für mich da ist, der für mich sorgt, dem mein Wohlergehen am Herzen liegt. Und dann am Ende dieses Strahlende in diesem Abschnitt, ja, er will helfen. Und er wollte nicht nur der Tochter helfen, er wollte auch der Frau helfen, indem er ihren Glauben prüft, indem er so tut, als ginge ihn das nichts an. Und ja, je länger man mit Jesus unterwegs ist und vielleicht solche Erfahrungen in der einen oder anderen Weise gemacht hat, desto mehr lernt man dann auch, ja, er arbeitet an uns durch alles und gerade auch durch solche Schwierigkeiten, durch solche schweren Zeiten, wo er unseren Glauben ganz besonders auf die Probe stellt. Und deshalb bin ich dankbar auch für solche herausfordernden Abschnitte in der Bibel, die uns dann doch irgendwo sehr helfen können in unserem Leben. Ich möchte heute mit euch auch über einen sehr herausfordernden Abschnitt aus der Bibel nachdenken. Das ist auf der einen Seite ein sehr bekannter Abschnitt und auf der anderen Seite aber auch ein Abschnitt, wo so viel drinsteckt, was man eigentlich so gar nicht sieht oder weiß und wo sich's immer wieder lohnt, dann auch genau hinzugucken, was steht eigentlich da, was sagt mir Gott eigentlich in diesem Abschnitt. Das ist der Abschnitt über den Sündenfall aus 1. Mose 3. Und ich lese uns die Verse 1 bis 15. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, ich möchte euch zunächst mal ein bisschen wegführen von diesem Text. Aber keine Angst, eigentlich ist meine Absicht, euch erst dann wieder richtig hinzuführen. Aber versucht mir trotzdem mal ein kleines Stück zu folgen. Ich möchte euch erzählen von dem kleinen Björn. Eine kleine Geschichte. Björn hat ein Segelboot. Und das Segelboot ist sein ganzer Stolz. Er hat dieses Segelboot selbst gebastelt. Mit viel, viel Liebe und Hilfe vom Papa. Und also das ist sein ganzer Stolz, dieses Boot mit den drei Masten. Er hat das angemalt, Fahnen dran und so weiter. Und dann hat er es auch ausprobiert. Er ist dazu in den Hafen gegangen, hat das Schiffchen schwimmen lassen. Hat auch alles geklappt, wunderbar. Dann ist aber leider was ganz anderes passiert. Ein Warenhaus hat gebrannt und alles ist hingelaufen. Gucken ja auch, Feuerwehr, tatütata und so weiter. Und das Schiffchen ganz vergessen. Ja, und später fällt ihm ein, Mensch, mein Schiff ist ja noch im Hafen. Ich muss das ja noch holen. Und dann läuft er wieder hin und sein Schiffchen ist weg. Er sucht alles ab, es ist nirgends zu finden. Und dann kommt er nach Hause in Tränen aufgelöst. Und da ist auch nichts hilft. Also der Papa, der versucht ihn zu trösten und aufzumuntern. Keine Chance, das Boot ist weg. Bleibt unauffindbar und dem kleinen Björn bleibt nichts anderes übrig, als sich damit abzufinden. Das schöne Segelboot, das ich gebaut habe, ist weg. Nun geht er dann mit seinem Papa ein paar Wochen später durch die Stadt und sieht in dem Schaufenster eines Geschäftes ganz plötzlich, nachdem er lange nicht mehr an sein Segelboot gedacht hat, das Segelboot dort im Schaufenster stehen. Und er ruft sofort, Papa, das ist mein Segelboot, ich sehe es ganz genau. Naja, und da gehen die zwei natürlich in das Geschäft rein und erzählen das dem Besitzer. Und der Besitzer von dem Laden, der hört sich auch diese Geschichte an und sagt dann schließlich, okay, ich mache dir einen Vorschlag, Björn. Du darfst ich überlasse dir dieses Segelboot zu dem Preis, den ich selber für dieses Boot bezahlt habe. Also der Verkäufer hat das auch nicht gefunden. Jemand hat ihm das gebracht, er hat das gekauft, er hat Geld dafür bezahlt. Und dieses Geld, das will ich schon haben, aber dann kannst du es mitnehmen, dann gehört es wieder dir. Und der kleine Björn, der macht das. Der zahlt von seinem Taschengeld den Preis, den der Verkäufer haben will und darf das Boot wieder mitnehmen. Und auf dem Weg nach Hause, da sagt er überglücklich zu seinem Papa, jetzt gehört mir das Boot zum zweiten Mal. Das erste Mal, da habe ich es gebaut und selber gebastelt. Und jetzt habe ich es gekauft von meinem Taschengeld. Und das scheint auch den Björn gar nicht zu ärgern, dass er das gemacht hat. Und der Vater, der guckt ihn an und sagt, ja, und deshalb wird dir dieses Boot jetzt auch ganz besonders wertvoll sein. Du hast es nicht nur gebaut, du hast es dir auch gekauft. Und ich denke, damit hat der Vater ein ganz wichtiges Wort gesagt. Dir wird dieses Boot ganz besonders wertvoll sein. Und ja, ich kenne das auch von meinen Kindern, wie schnell die mal irgendwo was liegen lassen und vergessen. Aber wenn sowas gewesen ist, ne, ich habe das nicht nur gebaut, ich habe es dann auch noch gekauft von meinem Geld, dann ist mir das ganz besonders wichtig. Und ich glaube, der kleine Björn, der hat dann in Zukunft ganz besonders gut darauf aufgepasst, dass das nicht mehr passiert ist, dass er das Boot irgendwo hat stehen lassen und verlieren. Ja, es gibt diesen schönen Satz, jeder Vergleich hinkt. Und das ist natürlich auch bei dieser Geschichte von dem kleinen Björn so, dass jeder Vergleich hinkt. Was meine ich damit? Dass der Björn sein Boot nochmal kaufen musste. Das war ja letztlich seine eigene Schuld. Er hat das Boot verloren. Er hat nicht drauf aufgepasst. Er ist weggelaufen und dann war es weg. Das ist beim Sündenfall anders. Es war nicht Gottes Schuld, dass wir Menschen ihm verloren gegangen sind. Insofern hinkt dieser Vergleich. Und trotzdem denke ich, dass diese Geschichte von dem kleinen Björn uns eigentlich in schöner Weise zeigen kann, was Gott uns heute durch diesen Bibelabschnitt aus 1. Mose 3 in ganz herrlicher Weise vor Augen stellen will. Der ruft uns nämlich zu, so wertvoll, so kostbar bist du für Gott. Du bist deinem Schöpfer verloren gegangen, aber Gott geht dir in Liebe nach. Und Gott hat dich teuer erkauft. Es gibt ja heute viele Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie ihr Leben letztlich dem Zufall verdanken. Seit Charles Darwin die Evolutionstheorie verkündet hat, glauben ja viele, der Mensch ist nicht mehr als ein höher entwickeltes Tier. Mehr oder weniger. Aber die ersten Seiten der Bibel zeigen, dass die Lebewesen nicht entstanden, weil es im Kampf ums Überleben in einer langen, zufälligen Entwicklung zu einer Bildung neuer Arten gekommen ist, sondern Gott hat durch sein allmächtiges Wort das ganze Universum und die Lebewesen ins Dasein gerufen. Adam und Eva sind also nicht durch eine zufällige Höherentwicklung aus den Affen entstanden, sondern Gott formte Adam aus Erde und machte ihn zu einem lebendigen Wesen, indem er ihm eine Seele gab. Und kurze Zeit später schuf er die Eva aus einer Rippe Adams. Und selbst wenn dieses grundlegende Schöpfungswerk von Gott dann mit dem sechsten Tag abgeschlossen war, ist Gott heute immer noch als Schöpfer tätig. Er macht das zwar nicht mehr direkt und unmittelbar wie bei Adam und Eva, aber jeder neue Mensch, der entsteht, ist auch heute noch ein Geschöpf Gottes, weil Gott das führt und lenkt, wenn durch Zeugung und Geburt ein neuer Mensch entsteht und das Licht der Welt erblickt. Und darum kann auch jeder Mensch mit den Worten von David gegenüber Gott dankbar bekennen, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Und schon das ist ungeheuer wichtig für jeden von uns. Gott hat dich gemacht. Gott hat dich gewollt. Und schon deshalb bist du kostbar und wertvoll. Ob andere Menschen das erkennen und dir das sagen und zeigen oder nicht. Du bist wertvoll. Du bist ein genialer Gedanke Gottes, wie es in diesem schönen Lied von Jürgen Werth heißt. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Du bist ein genialer Gedanke Gottes. Gott hat viel Zeit und viel Liebe auf deine Erschaffung verwendet. Er hat dir dein Aussehen gegeben, deinen Charakter, dein Temperament, deine Gaben, deine Fähigkeiten. Und es gibt keinen zweiten Menschen, der so ist wie du. Darum hat Gott dich einzigartig gemacht. Du bist also noch viel wertvoller als alles, was Menschen machen und von dem es vielleicht bei den Menschen nur wenig oder vielleicht sogar nur ein einziges Exemplar gibt. Das finde ich, ist immer ein ganz hilfreicher Vergleich, ja. Also ich weiß nicht, es gibt ja manche Leute, die sammeln Briefmarken. Ja, und wenn es dann von so einer Briefmarke nur ganz wenige gibt oder vielleicht sogar nur ein einziges Exemplar, boah, das ist wahnsinnig viel Geld wert. Ja. Und jetzt übertrag das mal auf dich. Ja. Du bist ein einziges Exemplar. Dich gibt es nur ein einziges Mal. Und wenn schon so ein Stück Papier, was ist denn so eine Briefmarke? Ein fetzen Papier auf Deutsch gesagt. Ja. Wenn das so viel wert ist, was musst du dann erst wert sein? Wenn Gott dich einzigartig gemacht hat. Und gerade weil Gott dich gemacht hat, kannst du dich auch ganz getrost seiner Führung und Leitung überlassen. An jedem einzelnen Tag in deinem Leben. Weil er dich gemacht hat, weiß er nämlich auch ganz genau, was für dich richtig und was für dich gut ist. Er weiß, welchen Beruf wir erlernen sollen oder ausüben sollen, welcher Ehepartner der richtige ist. Oder ob er uns gemacht hat, dass wir ihm unverheiratet dienen. All das weiß niemand so gut wie der Gott, der uns gemacht hat. Er weiß, wie wir funktionieren, wie wir ticken. Aber so wie der kleine Björn eben sein selbstgemachtes Segelboot verloren hat, so bist du deinem Schöpfer verloren gegangen. Und das war in keiner Weise Gottes Schuld. Das zeigt uns unser Bibelabschnitt aus 1. Mose 3. Gott hatte ja Adam und Eva perfekt gemacht. Und er sorgte dafür, dass es ihnen im Garten Eden rundum gut ging. Sie hatten sich gegenseitig. Sie lebten in einer ungetrübten Gemeinschaft mit Gott und mit den anderen Lebewesen. Da gab es keinen Streit, keinen Zwist, keinen Kampf. Sie litten keinen Mangel, sie hatten eine Arbeit, die sie erfüllte. Krankheit, Schmerzen, Leid, Not, Sterben gab es nicht. Covid-19 war noch lange kein Thema. Gottes Schöpfung war perfekt. Nach seinem eigenen Urteil war sie sehr gut. Und was nach Gottes Urteil die Note 1+ hat, das ist über jeden Zweifel erhaben. Da gibt es nichts, was man bemängeln könnte. Aber es gab eben auch den Teufel, den von Gott abgefallenen Engel und sein Heer von bösen Geistern. Und der schaffte es, Adam und Eva mit seinen listigen Lügen einzureden, dass das nicht stimmt, dass Gott es nicht gut mit ihnen meint. Und dass eben in Gottes perfekter Schöpfung doch etwas fehlt. Und wie geschickt hat der Teufel das angestellt. Da kommt er in Gestalt einer Schlange zu Eva und sagt, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Was erzählt der Teufel den Menschen da eigentlich? Da lohnt es sich mal richtig drüber nachzudenken. Der Teufel sagt doch hier mit anderen Worten, Gott will ja bloß nicht, dass ihr genauso klug seid wie er. Und das ist der einzige Grund, warum er euch verboten hat, von diesem Baum zu essen. Und daran könnt ihr doch sehen, dass er euch nicht wirklich lieb hat. Denn er will euch ja das Beste vorenthalten. Das Beste hat er für sich reserviert. Und darum esst ruhig von diesem Baum. Und ihr werdet schon sehen, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von diesem Baum esst. Auch wenn Gott das gesagt hat. Das stimmt ja gar nicht. Gott ist ein Lügner. Also das ist eigentlich so richtig knallharter Tobak, was der Teufel hier loslässt über Gott. Und genau das ist der Grund, warum Gottes Schöpfung jetzt nicht mehr perfekt ist. Genau das ist der Grund, warum es jetzt sowas wie Covid-19 gibt. Adam und Eva glaubten dem Teufel mehr als Gott. Sie aßen von der verbotenen Frucht. Und dann kamen Krankheiten, Schmerzen, Leid, Not und Sterben in Gottes schöne Schöpfung. Adam und Eva trafen eine Entscheidung gegen Gott. Sie wurden zu Sündern und gingen ihrem Schöpfer verloren. Und weil die menschliche Natur, die jetzt Eltern auf ihre Kinder weiter vererben, von Anfang an durch die Sünde völlig verdorben ist, darum leben wir Menschen nicht mehr in einer persönlichen Beziehung mit Gott, wozu er uns eigentlich gemacht hat. Darum gehen wir unsere eigenen Wege und wollen unser Leben selber bestimmen. Darum lehnen wir uns gegen Gott auf oder er ist uns gleichgültig. Ja, wir streiten das vielleicht nicht ganz bewusst ab, dass es ihn gibt, aber wir leben ohne ihn. Er soll keinen Einfluss auf unser Leben haben. Wir leben, wir glauben, wir planen so, als hinge alles nur vom Menschen ab. Wir haben vielleicht kein Strafregister bei der Polizei, aber wir leben ohne Gott. Nicht die Maßstäbe der Bibel sind für uns verbindlich, sondern meine Wünsche. Meine Maßstäbe bestimmen mein Tun. Aber so wie der kleine Björn sein verloren gegangenes Schiffchen suchte und es selbst dann noch nicht vergessen konnte, alles unauffindbar blieb, so kann und will dich auch der wahre Gott nicht vergessen. Du bist zwar deinem Schöpfer verloren gegangen, aber Gott geht dir in suchender Liebe nach. Das ist das Zweite, was uns unser Bibelabschnitt zeigt. Es gibt einen Punkt, da hat der Teufel tatsächlich Recht behalten. Er hatte ja versprochen, wenn Adam und Eva von der verbotenen Frucht essen, dann würden ihre Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und jetzt heißt es da tatsächlich in diesem Bibeltext, nachdem Eva von der verbotenen Frucht aß und danach auch Adam dem Tun seiner Frau folgte, da wurde ihnen beiden die Augen aufgetan. Da hat also der Teufel wirklich Recht behalten. Ihnen wurden die Augen geöffnet. Aber das führte nicht dazu, dass sie jetzt so waren wie Gott. Ganz im Gegenteil. Sie waren jetzt sündige Menschen geworden. Und die Sünde, die klaffte nun wie eine unüberwindliche, riesengroße Kluft zwischen ihnen und Gott. Sie erkennen auch nicht, was gut und böse ist, wie der Teufel ihnen in Aussicht gestellt hatte. Aber plötzlich, weil ihnen die Augen aufgetan sind, stellen sie fest, dass sie ja nackt sind. Und dass sie dringend Schutz benötigen. Und schon das ist ungeheuer interessant. Denn nackt waren sie ja schon die ganze Zeit. Das ist nicht jetzt erst plötzlich eingetreten, dass sie jetzt nackt sind. Das waren sie vorher auch. Aber vorher war das offensichtlich kein Problem, dass sie nackt waren. Jetzt erst, wo die Sünde in die Welt gekommen ist, da drohen Gefahren, die es vorher nicht gegeben hat. Und darum machen sie sich jetzt Schürze aus Feigenblättern, um ihre Nacktheit zu bedecken und sich selber zu schützen. Plötzlich ist das ein Problem, dass man nackt ist. Ja, und als Gott dann schließlich in den Garten kommt, als der Tag kühl geworden ist, da verstecken sie sich vor dem Angesicht Gottes unter den Bäumen im Garten. Und spätestens jetzt wird deutlich, wie sehr sich das Leben der Menschen durch die Sünde geändert hat. Jetzt gibt es etwas, was es vorher in Gottes Schöpfung so nicht gegeben hat. Angst, grausame Furcht, entsetzliche Panik. Und ausgerechnet vor dem Gott, der ihnen so unsagbar viel Liebe erwiesen hat, der ihnen so viel Gutes getan hat, ausgerechnet vor diesem Gott, fürchten sie sich. Sie haben so große Angst, dass sie sich verstecken. Denn Gott ist heilig. Die Sünde der Menschen ruft seinen Zorn hervor und er hat ja den Menschen vor dem Sündenfall klipp und klar gesagt, was passiert, wenn sie ihm nicht gehorchen. An dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Ja, da kann man doch verstehen, dass sie weglaufen und dass sie sich verstecken. Dass sie alles tun, um diesem Gott nicht mehr zu begegnen. Aber vor dem allwissenden Gott kann man nicht weglaufen. Und man kann sich auch vor ihm nicht erfolgreich verstecken. Auch, seien wir mal bitte ehrlich, wir machen das doch ganz genauso wie Adam und Eva. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder, wenn uns das Gewissen schlägt. Und wenn wir wegen unserer Sünde uns vor Gott fürchten, vor seiner Strafe fürchten, dann möchten wir auch weglaufen und uns verstecken. Und sei es, dass wir es nur innerlich tun. Aber das geht nicht. Gott weiß, wo wir sind. Er findet uns immer wieder, egal wo wir uns auch aufhalten mögen. Und alle Ausflüchte helfen uns da ebenso wenig wie Adam, der auf die Frage Gottes, wo er denn eigentlich sei, herausreden will. Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich, so sagte Adam fürchtet sich vor Gott wegen seiner Nacktheit. Was für eine billige Ausrede. Er ist bis zu diesem Tag immer nackt gewesen und hat sich doch nie vor Gott gefürchtet. Und er hatte ja auch gar keinen Grund dazu. Aber jetzt hat er einen Grund, sich zu fürchten. Und Gott kennt diesen Grund auch ganz genau und sagt ihm Adam auf den Kopf zu: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Ja, vor dem allwissenden Gott kann man sich nicht verstecken. Und man kann sein Versagen auch nicht beschönigen oder sich mit Ausflüchten selber herausreden. Gott sieht mit unerbittlicher Klarheit das ganze Ausmaß unseres Versagens. Nicht die kleinste Einzelheit unseres Schuldenregisters ist vor ihm verborgen. Aber wie oft verhalten wir uns genau wie Adam und Eva, wenn Gott uns durch die Bibel unsere Sünde zeigt und dann uns mit panischem Entsetzen klar wird, ich bin ertappt. Für mein Versagen gibt es kein Entkommen mehr. Wie oft verhalten wir uns genau wie Adam und Eva, statt offen und ehrlich unser Versagen einzugestehen und uns vor Gott schuldig zu bekennen, laufen wir weg. Und wir versuchen, die Schuld auf andere abzuwälzen. Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von den Augen. Wie grotesk. Das heißt nämlich, Gott, eigentlich bist du selber schuld an dem, was hier passiert ist. Hättest du mir nicht die Eva gegeben, dann hätte die mich auch nicht zum Essen der verbotenen Frucht verleitet. Gott, kannst du nicht sehen, dass ich, armer Adam, da völlig unschuldig bin an dem, was hier passiert ist? Es ist deine Schuld. Du bist verantwortlich für das, was hier passiert ist. Der arme, arme Adam, der ist ja nur ein Opfer seiner Umstände. Der kann doch gar nichts dafür, dass das geschehen ist. Und die Eva? Ja, die Eva, die macht es nicht besser als ihr Adam, denn sie schiebt gleich hinterher: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Ich kann da auch nichts dafür. Die Schlange ist schuld. Ja, und im Endeffekt heißt das dann auch wieder: Gott, du bist schuld, denn du hast ja die Schlange gemacht. Klingt ganz witzig, ne? Aber überlegen wir doch auch mal, wie ist es denn bei uns? Machen wir das nicht letztlich ganz genauso? Wie oft machen wir unsere Eltern, unsere Mitmenschen, die Gesellschaft, die Verhältnisse für unser Scheitern verantwortlich? Ja, wie oft versuchen wir letztlich, bewusst oder unbewusst, Gott den schwarzen Peter zuzuschieben? Ich denke, ihr kennt noch dieses schöne Spiel, ne, mit dem schwarzen Peter. also zumindest die Älteren von euch kennen es bestimmt, ne? Wo es diese Karte gab und derjenige, der dann den schwarzen Peter hatte, der hat verloren. Ne? Deshalb müsste man sehen, dass man die immer los wird. Ja, wir versuchen, die Schuld auf andere abzuwälzen. Alle anderen sind schuld und ich bin ja nur ein armes Opfer. Ich kann gar nichts dafür, dass das so ist. Die Eltern sind schuld, die Mitmenschen sind schuld, die Kollegen sind schuld. Letztlich Gott ist schuld. Der hat das ja alles so gemacht. Und warum machen wir das? Letztlich machen wir das, weil wir uns vor Gottes Zorn fürchten, wenn er uns die Augen für unsere Sünde öffnet und wir das dann am liebsten gar nicht hören wollen. Und wenn wir nicht weglaufen können, dann wälzen wir das auf die anderen ab und sagen, ihr seid schuld. Aber wenn Gott uns bewusst macht, was in unserem Leben nicht stimmt, oder wenn er uns Dinge erleben lässt, die uns wachrütteln, die uns nachdenklich werden lassen, dann liegt das nicht daran, dass Gott rachsüchtig ist, nachtragend oder unerbittlich, sondern dann geht er uns in suchender Liebe nach. Und er tut das, weil wir ihm am Herzen liegen und weil er uns retten möchte. Ja, so wertvoll bist du für Gott. Du bist deinem Schöpfer verloren gegangen, aber er geht dir immer wieder in seiner suchenden Liebe nach. Und er hat dich teuer erworben. Das ist das Dritte, was uns unser Bibelabschnitt noch zeigt. Kommen wir nochmal kurz auf den kleinen Björn zurück. Da gibt es was in dieser Geschichte, was ich immer nicht so richtig verstehen kann und wo ich mich schwer tue. Einfach, wenn ich mir vorstelle, ich wäre dieser kleine Björn gewesen, da in diesem Geschäft, und der Verkäufer hätte zu mir gesagt, ich mache dir diesen Vorschlag, ich gebe dir dieses Boot für das Geld, was ich selber dafür bezahlt habe. Ich glaube, mir wäre das als Kind unheimlich schwer gefallen, das zu verstehen. Ich hätte immer gesagt, aber das ist doch mein Boot. Ich hab's doch gemacht. Warum soll ich denn jetzt dafür Geld bezahlen? Und das Erstaunliche, finde ich, ist, das macht dieser Björn nicht. Weil ihm dieses Boot so sehr am Herzen liegt, freut er sich einfach nur darüber, dass der Händler bereit ist, ihm das wieder zu überlassen. Und er bezahlt gerne das Geld von seinem eigenen Taschengeld und nimmt das Schiff überglücklich mit nach Hause. Er freut sich wie ein Schneekönig, dass das verloren geglaubte Schiff wieder da ist. Und es ist ihm nun doppelt wertvoll. Und er wird ganz bestimmt sehr gut aufpassen, dass es eben nicht wieder verloren geht oder kaputt geht. Und genauso atemberaubend, finde ich, verhält sich Gott, als er die zu Sündern gewordenen Mitmenschen im Garten Eden zur Rede stellt. Gott hätte doch alles Recht gehabt, die Menschen einfach so jetzt zugrunde gehen zu lassen. Er hat die Menschen gemacht. Er hat den Menschen sein klares Gebot gegeben. Er hat sie gewarnt, dass sie sterben müssen, wenn sie sein Gebot übertreten. Und er hat für sie gesorgt, dass es ihnen an nichts fehlt, dass es ihnen rundum gut geht. Und was tun die Menschen? Sie fällen eine Entscheidung gegen Gott. Sie glauben dem Teufel mehr als Gott. Sie essen von der verbotenen Frucht. Und zur Rede gestellt versuchen sie jetzt auch noch, die Schuld auf die anderen abzuwälzen und letztlich am Ende sogar Gott selber dafür verantwortlich zu machen. Und was tut Gott? Man würde doch eigentlich erwarten, dass der Gott jetzt mit dem Blitz reinfährt und sagt, so gut, dann Schluss, aus, vorbei. Ihr habt es nicht besser verdient. Aber das macht Gott nicht. Ja, Gott geht nicht so einfach großzügig über die Sünde der Menschen hinweg. Er tut nicht so, als wäre nichts passiert. Schwamm drüber. Ich sehe es ja nicht. Nee, Gott sieht das ganz genau, was passiert ist. Er sieht die Sünde und er geht auch nicht einfach drüber weg. Und das merken die Menschen schon allein an den vielen Veränderungen, die jetzt in ihr Leben kommen. Künftig werden die Frauen unter Schmerzen die Kinder zur Welt bringen. Der Acker wird Dornen und Disteln tragen. Die Arbeit wird mühsam, schweißtreibend und lange nicht immer von Erfolg gekrönt sein. Ja, und die Menschen müssen tatsächlich sterben, wie es Gott gesagt hat. Von diesem Tag an herrscht der Tod in Gottes Schöpfung. Adam und Eva sind nicht sofort tot umgefallen, wie man es vielleicht nach Gottes Worten hätte erwarten können. Gott hat ja gesagt, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Aber diese Worte waren trotzdem keine leere Drohung. Denn Adam und Eva sind gestorben. Auch wenn das noch viele Jahre gedauert hat. Diese Androhung von Gott oder diese Worte Gottes, die kann man juristisch mit einem vorweggenommenen Fluch vergleichen. Der tritt nach einer Tat sofort in Kraft, aber der wird nicht notwendigerweise sofort vollstreckt. Ja? Also der Fluch, der ist in Kraft gesetzt. Das Urteil steht fest, ihr müsst sterben, aber das wird nicht sofort vollstreckt, sondern die Menschen, die können erst noch etliche Tage und sogar viele Jahre in der Welt leben. Ja, und schon das ist Gnade. Denn das hätten die Menschen doch eigentlich verdient gehabt, dass sie sofort sterben. Dass sie auf ewig verloren sind. Aber das passiert nicht. Gott lässt sie leben. Und das ist Gnade. Unverdient. Was für eine Liebe. Und Gott zeigt seine Gnade eben nicht nur darin, dass er die Menschen weiter leben lässt, obwohl sie Sünder geworden sind. Er fügt jetzt auch noch diesen herrlichen Vers an. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und wir wissen, wie sich dieser Vers erfüllt hat. Viele Jahre später auf Golgatha, als Jesus, Gottes eigener Sohn, am Kreuz starb, um uns Menschen zu retten. Als er am dritten Tag auferstand, als Lebender wieder zurückkam, da hat Jesus Christus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, der Teufelsschlange den Kopf zertreten. Da hat er nicht nur Adam und Eva, sondern alle Menschen und auch dich und mich für Gott teuer erkauft unter dem Einsatz seines Lebens. Da hat er sein heiliges Blut vergossen, um unsere Sünden zu sühnen und uns aus Sünde, Tod und Teufel freizukaufen. Ja, und das ist die Botschaft unseres Bibelabschnittes. So wertvoll, so kostbar bist du für Gott, dass er sogar seinen eigenen Sohn einsetzt, um dich zu retten. So wertvoll bist du für ihn. Ja, du bist deinem Schöpfer verloren gegangen und dir droht wegen der Sünde sein Zorn. Auf uns wartet nach dem Tod die Verdammnis. Aber weil du Gott trotzdem unvorstellbar wichtig bist, geht er dir immer wieder in suchender Liebe nach. Und er hat das Kostbarste eingesetzt, was er hatte, um dich zu retten, seinen eigenen Sohn. Und wenn du dich nun von deinem Leben ohne Gott abwendest, wenn du die Vergebung, die Gott dir schenken möchte, in Anspruch nimmst, wenn du ein neues Leben mit Jesus führst unter seiner Führung und Leitung, dann bist du ein geliebtes und ewig gerettetes und wertvolles Kind Gottes. Ob die anderen Menschen das bemerken und dir sagen und zeigen oder nicht. Denn wenn du an Jesus glaubst als deinen Heiland und Retter, dann gilt auch für dich, was der Prophet Jesaja unter der Leitung des Heiligen Geistes für uns aufgeschrieben hat. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.